auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Weltempfang. Wir starten das Jahr mit einer Aufzeichnung einer Veranstaltung. Ende November 2024 nämlich fand in der Frankfurter Autorenbuchhandlung Marx & Co. das Weltempfängerquartett statt. Dort haben wir vier Bücher diskutiert, die alle auf der Bestenliste Weltempfänger standen. Viel Spaß beim Zuhören.
Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Autorenbuchhandlung und herzlich willkommen, liebe Gäste des heutigen Abends, Timo Berger, Karin Genschow, Sonja Hartl und Claudia Kramacek. Ich freue mich sehr, dass das Weltempfängerquartett schon zum dritten Mal bei uns hier im Laden zu Gast ist. Denn gerade im Buchhandel bekommt man täglich mit, wie wichtig es ist, den Fokus ganz bewusst auf jene Bücher zu lenken, die querstehen zu unseren Lesegewohnheiten und unseren Lebenswelten. Zumindest auf den ersten Blick querstehen, manchmal dann auch nur scheinbar. Während die Mehrzahl der Bücher, die übersetzt werden, aus dem englischsprachigen Raum stammen, an zweiter Stelle aus dem französischsprachigen, gehen jene Bücher viel zu schnell unter, die aus dem Arabischen übertragen wurden, wie etwa Stella Gaetanos Endlose Tage am Point Zero oder Summer Yazbeks, Wo der Wind weht, jene Bücher, die aus Lateinamerika stammen oder von den Philippinen, wie die Gedichte, die wir heute anschauen werden. Das war der Grund, weshalb 2008 auch die Bestenliste Weltempfänger gegründet wurde, die viermal jährlich Empfehlungen herausgibt, um übersetzte Literaturen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt bekannter zu machen. Ausgewählt werden die Titel von einer Jury, die ehrenamtlich arbeitet, das zum Teil schon seit der Gründung des Weltempfängers. Ich glaube, Claudia, du bist sehr lange dabei, vielleicht nicht ganz von 2008, aber...
Seit 2011.
Na gut. neben ihr gehört der aktuellen Jury auch Sonja Hartl und Timo Berger an. Das Quartett komplettiert heute Abend Karin Genschow als Gast. Wie viel Arbeit diese ehrenamtliche Arbeit ist und wie dankbar wir als Leser tatsächlich sein können für die Empfehlungsliste, kann ich in diesem Fall tatsächlich aus eigener Erfahrung beurteilen, weil ich ganz frisch aus der Jury ausgetreten bin. Das Lesepensum ist enorm und die Trüffelsuche mitunter gar nicht so einfach. Aber ich kann die Liste allen ans Herz legen, denn hier werden Entdeckungen gemacht, noch bevor Autoren in aller Munde sind, wie etwa Han Kang, die mit ihrer neuesten Publikation Die Griechestunden auf dem Weltempfänger stand, noch bevor sie den Nobelpreis erhalten hat. Ich möchte jetzt das Wort an das Quartett übergeben, aber nicht ohne wenigstens ein paar Sätze über euch zu verlieren, die bitte korrigiert und ergänzt werden. Timo Berger ist als Übersetzer, Moderator und Journalist für die Taz, vor allem in Sachen Lateinamerika, unterwegs. Karin Genschow arbeitet an der Goethe-Uni am Institut für Romanistik und ist ebenfalls als Übersetzerin aktiv. Sonja Hartl schreibt als Kritikerin hauptsächlich für DLF Kultur und SWR, ist neben ihrer Jurytätigkeit beim Weltempfänger auch Jurymitglied für die Krimi-Bestenliste und den Deutschen Krimi-Preis. Schließlich Claudia Kramacek, die als Moderatorin und Literaturkritikerin ebenfalls für DLF und SWR arbeitet. Sie war 2015 Vorsitzende für die Jury des Deutschen Buchpreises und seit 2019 ist sie festes Mitglied in der Koordination für die UNESCO City of Literature in Heidelberg. Ich freue mich auf eure Diskussion und eure Empfehlungen und wünsche uns allen einen erkenntnisreichen Abend.
Ja, Ines, danke für die schöne Begrüßung und wir freuen uns auch, dass wir wieder hier sein können und über die Bücher reden können. Und ohne lange Vorrede würde ich sagen, fangen wir gleich an mit der Sache. Wir haben vier Bücher mitgebracht, wir haben viel zu tun und wir fangen an in den Philippinen und zwar mit einem Gedichtband, den Timo Berger genauer vorstellen wird.
Ja, das ist dieser... Passend auch zu unserem Ort hier, Marx, ne? Rote Gedichtband. Die Gedichte sind von Luna Sicat Cleto und sie führen den deutschen Leser, die deutsche Leserin in eine weitgehend unbekannte Welt, die Philippinen. Ich muss zugestehen, mir ist das auch unbekannt und ich bin auch der Sprache nicht mächtig. Deswegen habe ich auch erstmal ein bisschen großen Respekt gehabt, überhaupt über die Gedichte zu sprechen, auch über die Übersetzung. Wenn man die Sprache nicht kann, ist es ja immer schwierig und man kann mit allem Möglichen konfrontiert werden. Aber ich kann voranschicken, die Übersetzungen sind sehr, sehr gut. Also sie lesen sich sehr gut wie Gedichte. Sie schaffen es aber auch, das Ganze nicht zu glätten. Also die Fremdheit bleibt bestehen und andererseits werden aber auch diese ganzen Kontexte durch kleine Notate und ein sehr kluges Nachwort von der Übersetzerin Annette Hug werden nachgeliefert. Ja? Die Philippinen, was wissen wir überhaupt über die heutigen Philippinen? Ich glaube, wenn man diesen Gedichtband liest, bekommt man einen sehr guten Eindruck. Einerseits von der sich rasch entwickelnden, pulsierenden, vielfältigen, kulturell hybriden Metropolregion Manila. Andererseits auch von den Naturräumen, die immer wieder in dem Gedicht vorkommen. Wir kommen zu sprechen auf Vulkane, auf Warane, auf Strände, Felder und urige Wälder. Verzeihen Sie mir diesen Reim. In dem Gedichtband wird auch ab und zu gereimt. Das wird mit unreimen Reimen übersetzt, weil im Philippinischen oder Tagalog die Sprache, es ist sehr viel einfacher zu reimen. Deswegen wird es sehr oft benutzt auch. Manchmal reist man auch sozusagen mit dem Tod in Personifizierung mit einem Moped durch die Straßen, Gassen Manilas und endet an einem Markt, wo gerade geschlachtet wurde. Und immer wieder kommt auch das Meer vor, auch deswegen auch der Titel Offenes Meer, weil die Philippinen sind bekanntermaßen ein Inselstaat. Es gibt, glaube ich, mehr als 7000 Inseln. Und irgendwo hört man immer die Brandung mitrauschen und aus all diesen Geräuschen, Gerüchen, Geschmäckern, all diesen Eindrücken entsteht diese Musik dieses Gedichtbands. Wie Sie sehen, das Buch ist auch besonders, es hat ein hohes Format, es ist fast so ein Kleinod, es ist auf Faden geheftet. Wir haben uns im Vorfeld nicht einigen können, wie diese Bindung heißt, vielleicht ist es die philippinische Bindung, keine Ahnung. Und auch die Typografie ist besonders, das Buch wird auch, das ist zweisprachig und es wird so aufgeschlagen. Insofern ist es auf jeden Fall sehr einladend, auch schon als Objekt. Man muss voranschicken, es handelt sich um keinen geschlossenen Gedichtband, das ist nicht ein Band, der wurde doch in Philippinen so publiziert, aber es ist im Grunde eine persönliche Anthologie aus 30 Jahren Schaffen. Und das macht es eben auch so besonders, weil wir haben hier verschiedene Themen, wir haben verschiedene Motive, die sich wiederholen, variieren und die in bestimmten zeitgeschichtlichen und geografischen Kontexten auch stehen, die lyrisch exploriert werden. Und wenig überraschend ist es eben auch stilistisch sehr vielfältig. Mal lyrische Prosa, mal Prosagedichte, mal klassische Formen wie das Sonett, die aufgegriffen werden. Und auch der Status der Gedichte, das ist eben auch sehr interessant und deswegen ist auch das Nachwort sehr erhellend der Übersetzerin. Die beschreibt so, in welchem Kontext diese Gedichte auch entstanden sind. In den 60er, 70er Jahren gab es eben auch in den Philippinen sehr starken Konflikt. Man musste es in dieser Blockkonfrontation auch noch sehen zwischen Ost und West. Da gab es zum einen natürlich der starke Einfluss der europäischen und US-amerikanischen Avantgarden mit ihrem formzertrümmernden Suche nach einer neuen Sprache und auf der anderen Seite sowas wie Social Realism, ne? Socialistic Realism, sozusagen der Versuch eben auch gesellschaftliche Missstände auch in der Kunst darzustellen und anzuklagen und auch auf eine Weise auch zu transformieren, das in der Kunst anzulegen. Sie ist natürlich die Generation, die darauf gefolgt ist. Sie ist 67 geboren und hat sozusagen Echos aus beiden Traditionen, nimmt sie auf. Sie ist sozial zugewandt, hat eine große Empathie. Und einige dieser Gedichte, das werden Sie, wenn Sie den Band lesen, beschäftigen sich auch sozusagen mit der sind sozusagen Hommagen an diesen ganzen Widerstand, damals auch gegen die Marcos-Diktatur, die Ende der 70er Jahre begann, bis in die 80er Jahre sich hinzog, wo sehr viele Studenten, Studierende sich auch gegen aufgelehnt haben und einige Schriftsteller auch, die dann teilweise auch zu umgebracht wurden vom Regime und da gibt es ja auch sozusagen so eine Art Panorama dieser widerständigen Literatur, in dem sie eben Gedichte zitiert, indem sie auf Umstände verweist, auch interessante Dinge, die wir auch gar nicht wissen. Zum Beispiel gab es auch mal eine Buchverbrennung, aber in diesem Fall war es keine faschistische Buchverbrennung, sondern es war eine Buchverbrennung, die von Avantgardisten initiiert wurde, die eben hinweisen wollten, wir wollen dieses philippinische Sprache sozusagen in die Neuzeit überführen, eine neue Sprache finden. Und auch darauf bezieht sie sich in dem Buch. Überhaupt kann man dem Verlag und der Übersetzerin nicht genug danken, weil, also wenn das stimmt, was sie schreibt, und korrigiert mich gerne, ist es tatsächlich der erste Gedichtband oder erste Band, der direkt aus dem Tagalog übersetzt wurde. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich philippinische Autoren, die ins Deutsche übersetzt wurden, Autorinnen, die aber meistens eben auf Englisch schreiben und sozusagen eher weltmarktkompatibel dann ihre Bücher auch abliefern. Ja, vielleicht, weil es ein Gedichtband ist und kann ich vielleicht doch zitieren, eigentlich nie was, trotzdem einen kurzen Vers auch zitieren, der so ein bisschen beschreibt, dieses Spannungsfeld oder aufmacht, ne, zwischen einer sozial engagierten Literatur einerseits und eben auch sozusagen die Welt, eben, die vorherrscht auf den Philippinen, diese vielfältige Welt. Und da gibt es ein Gedicht, eine Hommage an einen Revolutionär, Eman. Da heißt es eben, die Zwiesprache der Körper ist auch eine Zwiesprache der Seelen. Die Zwiesprache der Seelen ist auch die Zwiesprache der Worte. Die Zwiesprache der Worte ist auch die Zwiesprache der Menschen. Die Zwiesprache der Menschen ist die höchste Aufgabe, wenn einer das Volk diebt. Genau. In dem Sinn möchte ich das Gespräch eröffnen mit einer Zwiesprache oder einem, wie sagt man das?
Du möchtest Dialog. Eine Zwiesprache
ein Dialog.
Eröffnen, ein Zwiegespräch. Ja, danke dafür. Ich muss sagen, ich sage immer gerne von mir, ich bin ja gar keine Lyrikleserin. Nach ein paar Jahren in der Weltempfänger-Jury bin ich bereit, es ein bisschen zu revidieren, weil ich immer wieder Gedichte lese. Und bei dem Band habe ich ganz stark gemerkt, welche Art Gedichte ich mag. Weil was mich bei dem Band wirklich sehr beeindruckt hat, ist, dass man auf der einen Seite sehr persönliche Gedichte hat, da greift sie persönliche Erfahrungen auf, es geht auch sehr um Körper, um Emotionen, und das andere sind sehr politische Gedichte. Und ich verorte mich eindeutig bei den politischen Gedichten, was für mich total Sinn ergibt, aber ich fand dieses Beieinander sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil man eben ja sehr viel über die Philippinen erfährt, über die Geschichte, über die Gesellschaft, aber auch viel vermittelt bekommt, oder ich hatte zumindest den Eindruck, wie ist es, auf den Philippinen zu leben, wie empfinden Menschen oder diese Person, das lyrische Ich, wer auch immer die Autorin, auf den Philippinen. Und das ist für mich so eines der vielen hervorstechenden Merkmale. Wie ging es euch damit?
Also was ich jetzt aus meiner spezifischen Perspektive als Hispanistin nochmal bemerkenswert fand, also auch, du hattest es ja auch schon gesagt, die Sprachpolitik, ne, die sich ja schon darin zeigt, dass sie also auf Filipino bzw. Tagalog schreibt und nicht auf Englisch, was anscheinend also ja doch irgendwie üblicher ist, gerade damit diese Literatur auch irgendwie anderswo gelesen werden kann und zirkuliert. Und also mit diesem Blick jetzt der Hispanistin nochmal speziell, finde ich sehr bemerkenswert, was eben auch zur Geschichte der Philippinen gehört, dass da doch eine Reihe von spanischen Wörtern auftauchen, also Lehnwörter. Und wenn man sich das genau anguckt, also sind es oft, das ist natürlich Teil dieser Kolonialgeschichte, die hier gar nicht explizit vorkommt, also nur in diesen sprachlichen Überresten sozusagen, eben entweder so Institutionen, irgendwie Museum, also Museo,
Idea.
Cementerio, Idea, oder auch Zahlen. Und das ist ganz typisch, also weil das tatsächlich eben also das westliche Denken sozusagen ist, was sich dort, also wofür es möglicherweise gar keinen Tagalog-Begriff gäbe. Das wäre nochmal so ein Punkt, den ich ganz spannend finde.
Und Claudia? Ich fand das auch ein sehr bezauberndes Buch, eine unglaubliche Lektüre auch. Das finde ich ein großes Abenteuer und auch ein bisschen eine Herausforderung, diesen Band zu lesen. Das hat zum einen damit zu tun, und das hat vor allen Dingen mit der Übersetzung, mit der Originalsprache zu tun, denn was Annette Hug, der Übersetzerin, hier ja gelingt, und das ist wirklich ein Phänomen, finde ich. Es gelingt ihr, soweit wie ich es auch verstanden habe, ich kenne Tagalog als Originalsprache nicht, aber das Nachwort erläutert ja einiges dazu, ihr ist es wirklich gelungen, den Rhythmus und sozusagen die Struktur des Tagalog ins Deutsche zu übertragen, ohne dass es ganz deutsch klingt, und trotzdem bleibt Verständlichkeit erhalten. Und ich fand es auch total faszinierend, diesen Band zu lesen, weil hier nicht nur eben zum einen eine Geschichte der Philippinen, eine politische, aber auch intellektuelle und künstlerische Geschichte der Philippinen entwickelt wird, sondern wie man auch sehen kann, wie die Sprache von Luna Sikatleto auf diese Geschichte und Geschichten reagiert. Also die ersten Geschichten sind radikale Liebesgedichte, finde ich. Das hat mich auch total perplex gemacht. Aber sozusagen die Verwirrung der Zeiten, der Aufruhr der Zeiten, der bildet sich auch in der Grammatik ab. Und das wird transportiert sich auch in der Übersetzung. Und je weiter man dann sozusagen in der Zeit voranschreitet, das heißt, je näher wir der Gegenwart kommen, werden diese Gedichte ruhiger, getragener, gesetzter und dann auch schon ein bisschen verständlicher für uns. Aber was du gesagt hast, dieser Wechselschlag, dieser unglaublich elegante Wechselschlag zwischen dem Persönlichen und dem Privaten und dem Geschichtlichen, das fand ich sehr beeindruckend in diesem Band. Ich hatte das Glück, ich bin ihr vor wenigen Wochen in Heidelberg begegnet. Da war sozusagen der erste Auftakt des philippinischen Gastlandes 2025. Eine Delegation von SchriftstellerInnen war in Heidelberg für ein längeres Wochenende und Luna Sikatleto war Teil der Delegation und ich fand es wirklich überraschend, sie als Person zu erleben. Wenn man vor ihr steht, wirkt sie erstmal sehr schlicht, einfach. Sie hat eine große Aura, aber man bekommt sie gar nicht zusammen mit der Radikalität und dieser experimentellen Form, wie sie hier sich als Dichterin und Lyrikerin zeigt. Und ja, allein schon dieses Buch ist halt herrlich. Also es liegt schön in der Hand, es ist sehr liebevoll gestaltet und man kann sich in diesen Zeiten nur freuen, wenn Kleinverlage, auch der Verlag war mir völlig unbekannt, Edition Tinka, wenn Kleinverlage sich die Mühe machen, solche Perlen zu heben und zweisprachig, das kommt immer gut an bei uns. Und Annette Hug, ja, eine Alleinstellungsmerkmal als Übersetzerin aus dem Tagalog in Deutschland, beziehungsweise sie ist ja Schweizerin.
Ja, das muss man auch nochmal sagen. Also ich mache auch für Litpro meinen Podcast und da sprechen wir über Übersetzungen und es gibt eine Folge mit Annette Hug und da hat sie über diese Entstehung des Buchs auch ein bisschen erzählt. Das gebe ich jetzt mal wieder, weil sie ja nicht hier ist. Und also es ist wirklich so, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass dieses Buch überhaupt hier, also überhaupt einen Verlag findet und überhaupt erscheinen kann. Und das hat man... Ich denke, bei fast allen Büchern, um die es hier heute Abend geht, bei vielen Büchern auch, die auf dem Weltempfänger stehen, das ist immer das Engagement von Einzelnen, was dann vielleicht auch strukturelle Schwächen versucht auszugleichen, unter oft sehr prekären Bedingungen. Das nur so allgemein gesagt. Und was bei den Übersetzungen aus dem Tagalog noch dazu kommt, es gibt noch nicht mal ein Wörterbuch, das man für literarische Übersetzungen benutzen kann, sondern das schreibt sie gerade. Also daran arbeitet sie. Sie entwickelt da ihr eigenes Wörterbuch, weil die es gibt, die sind halt sehr auf praktische Reisen ausgerichtet. Ich bin mal gespannt, was bei dem Gastlandauftritt passiert, ob da noch mehr aus dem Tagalog kommt. Auf der anderen Seite mit einer Übersetzerin wird es auch ein bisschen schwierig. Also Annette Hug hat ja begrenzte Kapazitäten, nehme ich an. Aber das finde ich ist interessant.
Ja, aber diese Übersetzung ist natürlich auch, also das muss man, glaube ich, schon nochmal bemerken. Also sie schafft es doch, einem diese Sprache näher zu bringen, weil sie diese Struktur, die ja sehr, die Übersetzerin zitiert es im Nachwort, Humboldt, also der Bruder, ne? nicht Alexander Wilhelm Humboldt, hat auch einen Aufsatz darüber geschrieben, weil Albert Chamisso war auf den Philippinen und hat eine erste Studie oder erste Nachkunde, sagen wir es mal so, über die Sprache nach Deutschland gebracht und er hat einen Aufsatz geschrieben, hat sich ein bisschen so, fand es ganz toll, aber andererseits war das ihm zu viel Geklingel auch. Sehr, sehr. Und das merkt man natürlich auch, wenn man das versucht zu lesen. Es gibt sehr viele Vokale in dieser Sprache. Aber die Übersetzung hat natürlich auch versucht, dann auch diese Sprache nachzubilden. Und, aber es ist nicht zu sehr verfremdet. Also man bekommt einen sehr guten Eindruck davon. Insofern hoffe ich sehr, dass auf der Buchmesse mehr direkt übersetzt wird und nicht den Umweg ins Englische. Und ich glaube auch wichtig ist natürlich bei all jener aktuellen Situationen in Philippinen, die ja gerade nicht so, wir haben es im Vorgespräch so ein bisschen, die nicht so einfach ist, ne, weil auch schon wieder eine schwierige politische Situation sich anzeichnet. Eine Sache ist, glaube ich, auch noch wichtig, und das thematisiert sie auch in ihren Gedichten, die Situation der philippinischen Diaspora. Die ist auch sehr interessant, weil mittlerweile ist Manila so ein Boomort, auch New Economy und die ganzen Serviceleistungen. Wenn man irgendwie einen Mobilfunkvertrag kündigen muss, dann landet man vielleicht in Manila am Ende, ja, und schafft es dann trotzdem nicht. Und dennoch wurde von der Politik so eine Emigrationsgeschichte ausgelöst, dass viele Philippinen auch in anderen Ländern arbeiten, unter anderem in Singapur oder in Dubai und sowas. Und da gibt es auch ein sehr berührendes Gedicht, was einer Haushälterin gewidmet ist, die der angelastet wurde, ein Kind umgebracht zu haben. Insofern finde ich das schön. Also es ist nicht nur über die Philippinen der Gedichtband, sondern allgemein letztendlich auch über die Verwerfungen unserer aktuellen globalisierten Welt mit dieser internationalen Arbeitsteilung, die eigentlich, wenn man sich immer mehr reinschaut, immer ungerechter erscheint. Ne? Warum bestimmte Länder bestimmte Aufgaben erfüllen müssen und andere dann wieder die angenehmen Aufgaben. Ja.
Und auch das spiegelt sie wieder sehr schön. Also es gibt einmal dieses Gedicht über die Philippiner, die im Ausland arbeitet, aber dann gibt es auch ein anderes Gedicht über eine Familie, die erwartet, also die darauf wartet, dass die Familienmitglieder nach Hause kommen. Man dann mitbekommt, wie, was macht das eigentlich mit so einer Familie, wenn Teile der Mitglieder in ganz anderen Orten leben und dadurch auch mit ganz anderen ökonomischen Bedingungen oder auch auf einem ganz anderen ökonomischen Niveau auf einmal sind.
Sie ist eine sehr wache Zeitgenossin und eine sehr wache Kritikerin auch. Und trotzdem sind das, fand ich, also bei allem politischen Untergrund, sind das unglaublich persönliche und auch zärtliche Gedichte, die in so einem schlichten Gewand daherkommen, die aber, wenn man sie genau studiert, durch so Einsprengsel immer so sehr klare Marker setzen. Also ein Thema, was so aufpoppt, ist eben auch das schwierige Zusammenleben von Religionen auf den Philippinen. Und das streift sie aber immer alles nur so wie nebenbei scheinbar, aber man merkt, dass sie das eben alles so auf dem Radar hat. Also es ist eine große Fülle. Es ist so ein bisschen sie wirft so ein Füllhorn aus, ohne dass man sich so erdrückt fühlt von all diesen Informationen, die da so mitschwingen eigentlich in diesen Gedichten. Das fand ich auch sehr, sehr gelungen, muss ich sagen.
Also so ein Aspekt, den ich gerne noch erwähnen würde, also weil letztlich da mein Literaturwissenschaftlerherz sozusagen gelacht hat, ja. Auch, also ein paar Gedichte, ich habe jetzt eins speziell vor Augen, wo es auch so eine Selbstreflexion gibt, die aber auch sehr einfach gehalten ist, also quasi so eine poetologische Reflexion quasi zwischen oder über das Muttersein, also dieses alte Dilemma von Kreation und Prokreation, was sich ja irgendwie nicht besonders gut verträgt, anscheinend nirgendwo auf der Welt, aber hier eben doch nochmal so eine andere Wendung findet, scheint mir, als jetzt, also ne, ich denke an Virginia Woolf zum Beispiel, die da eine ganz klare Position vertreten hat, also wer schreiben möchte als Frau, muss sich quasi, also vereinfacht gesagt, aus dem Haushalt raushalten. Ja, braucht ein Zimmer für sich allein, etc., etc. Und das finde ich, also das tippt sich hier so an und löst es aber irgendwie anders auf. Also kann ich natürlich nicht so sagen, ob das auf den Philippinen irgendwie einfacher ist. Ich würde vermuten nicht, aber die Lösung zumindest, die sie dafür jetzt findet in ihrem Gedicht, die scheint mir nochmal ein anderer Blick darauf auch zu sein als unser Dilemma hier.
Genau, vielleicht nochmal, das vielleicht abzuschließen, ich weiß nicht, wir müssen wahrscheinlich zum nächsten Buch kommen. Es gibt auch immer wieder so Sachen, die so ein bisschen aphorismenhaft auch sind, aber die trotzdem einen zum Nachdenken bringen. Also ich will eins zitieren, geringe Distanz ist keine Nähe, gekappte Verbindung ist keine Ferne. Ja. Also dass man da nochmal drüber nachdenkt, über Beziehungen, und das schafft sie eben auch, gerade auch in Geschlechterverhältnissen, Generationsverhältnissen, es geht auch um ihre Familie, ihre beiden Eltern sind auch SchriftstellerInnen. Insofern ist das sehr, sehr, sehr reichhaltig, ne? Würde ich da auch wirklich anschließen, und man muss es zwei- oder dreimal lesen.
Aber eben auch die Kunst der Übersetzerin, ja, genau. Dafür auch sozusagen einen knackigen Term zu finden. Ja.
Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Sudan oder Südsudan, eigentlich mit beiden Ländern. Und zwar geht es um Stella Gaetano, Endlose Tage am Point Zero. Und es war gestern erst wieder in den Nachrichten, im Sudan findet gerade die weltweit größte Hungerskatastrophe statt. kaum jemand schaut hin. Aber auch das ist ein gefährliches Narrativ, weil irgendwann hat man sich vielleicht auch ans Wegschauen gewöhnt. Aber dennoch wird über den Sudan oder Südsudan weit weniger geredet als über andere Regionen. Und bei dem Sudan gilt Ähnliches wie bei den Philippinen. Es gibt auch gar nicht so viel Literatur aus dem Sudan oder Südsudan, die hierzulande ins Deutsche übersetzt wurde. Aber eine Ausnahme ist nun Stella Gaetano. Das sind Kurzgeschichten, die sie geschrieben hat. Die kommen aus zwei verschiedenen Bänden, die in Arabisch 2004 und 2015 erschienen sind. Sie wurden ins Deutsche übersetzt von Günther Ort. Und ich finde diese Zusammenstellung sehr interessant, weil ich habe das Buch nun zum dritten Mal gelesen. Ich habe es erst für den Weltempfänger gelesen, dann habe ich es nochmal besprochen. Jetzt habe ich es für heute Abend nochmal gelesen. Und man entdeckt ja immer mehr, je besser man diese Geschichten kennt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, es sind alles hammerhart gute Kurzgeschichten, sondern es gibt natürlich wie in jedem Kurzgeschichtenband bessere und sehr gute. Und was ich aber auch finde, dass man an ihnen die Entwicklung Stella Gaetanos als Autorin nachvollziehen kann. Die späteren Geschichten sind deutlich knapper. Ich finde auch, sie sind deutlich politischer und es spiegeln sich auch so diese enttäuschten Hoffnungen ein bisschen wieder. Auf der anderen Seite aber findet man in diesen ganzen Geschichten auch viele wiederkehrende Motive. Also es gibt sehr viele Bäume, die Schutz bieten, die auch irgendwie immer so ein bisschen was, also Bäume haben immer so ein bisschen was mit Heimat und mit Sicherheit zu tun. Und was man auch immer wieder merkt, ist, dass diese Unabhängigkeit des Südsudan 2011 einen ganz starken Einschnitt bedeutet. Und zwar zum einen in Stella Gaetanos Leben. Sie wurde 1979 in Sudans Hauptstadt Khartoum geboren. Sie ist dort aufgewachsen, hat Pharmazie studiert. Und dann hat der Südsudan für die Unabhängigkeit votiert 2011. Und weil ihre Eltern aus dem Süden kommen, musste sie den Sudan verlassen. Also sie hat wirklich von einem Tag auf dem anderen ihre Papiere verloren. Die waren einfach nicht mehr gültig. Sie hat praktisch ihre Staatsangehörigkeit verloren. Und um die wiederzubekommen, musste sie in den Süden reisen. Und diese Vorstellung, da wird ein Staat unabhängig, da gründet sich ein Staat neu, das können wir uns alle irgendwie abstrakt vorstellen. Die wenigsten von uns erleben es. Also ich dachte vorher so, naja, ich habe so eine ungefähre Vorstellung, wie das sein könnte. Nachdem ich das gelesen habe, nein, ich konnte es mir vorher nicht vorstellen. Und sie macht diese Erfahrung sehr konkret, sehr nachvollziehbar, auch sehr nachempfindbar, finde ich. Und zwar, indem sie zwei Erzählungen hat, die miteinander verbunden sind. Sie erzählt erst von einer Frau, die nun ihr Haus in Khartoum zurücklassen muss, die sich verabschieden muss, die eigentlich gerne bleiben würde bei den Nachbarinnen, aber sie muss nun in den Süden gehen. Und dann sie landen in der Grenzstadt Kosti, da ist gerade die Grenze dicht. Sie wissen nicht, wie lange sie in diesem provisorischen Lager bleiben müssen, aber sie sind nun erstmal da. Und dann gibt es so ein Schnitt und in der nächsten Geschichte, die wird dann aus der Perspektive des Mannes der Frau erzählt und man merkt auf einmal, wie viel Zeit vergangen ist und was es mit den Menschen gemacht hat, da an dieser Grenze festzusitzen. Und das ist so eine erzwungene Rastlosigkeit, die sie alle empfinden. Und dann dürfen aber die Frau und die Kinder ausreisen, aber der Mann bleibt immer noch zurück, um die Besitztümer zu bewachen und er entfremdet sich von seiner Familie, aber gleichzeitig findet er so eine Form von Ersatzfamilie in diesem Flüchtlingslager, bis er dann auch in den Süden reisen darf. Und da kommt es zu einer Zusammenführung, aber diese Zeit hat natürlich auch was mit dieser Familie gemacht. Und da bricht Stella Gaetano wirklich am Beispiel dieser Familie eine große politische Geschichte auf was sehr Persönliches herunter. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, ist tatsächlich diese konstante Gewalt in den Geschichten. Also der Sudan hat eine gewaltvolle Geschichte. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen. Und auch in diesen Geschichten ist Gewalt auf verschiedene Arten präsent. Und diese Gewalt bricht auch immer wieder in die Leben ein. Und dann gibt es die meiner Meinung nach beste Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich sie lese, bin ich aufs Neue begeistert. Sie ist nur 4 oder 5 Seiten lang. Ich glaube, es ist die beste Kurzgeschichte, die ich dieses Jahr gelesen habe. Sie heißt Hurra, ich bin tot. Und sie wird erzählt von einem Toten. Und der Tote weiß nicht, ist er jetzt eigentlich Täter oder ist er Opfer? Er weiß nur, er ist tot. Und das zeigt für mich auch auf eine literarisch sehr raffinierte Weise, also mit Geiern, die wie Schnurrbärte an den Himmeln sind, wie beliebig das Töten und das Sterben ist oder sein kann, wie austauschbar auch die Seiten sind. Und das ist für mich eine ganz ungewöhnliche Perspektive. Und diese Geschichte ist irgendwie alles zugleich. Sie ist wütend und komisch und sie bringt diese Unübersichtlichkeit und diese Ausweglosigkeit auf den Punkt. Auf 5 Seiten. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, wie viele Seiten es sind. Ja, und eine dritte Sache vielleicht noch. Stella Gaetano musste mittlerweile auch den Südsudan wieder verlassen. Sie lebt dank eines Penn-Stipendiums mit ihren Kindern in Nordrhein-Westfalen. Und man merkt diesen Geschichten auch durchaus an, wieso. Denn sie stimmt nicht in dieses Lied oder sie hat auch nie eingestimmt in dieses Lied über die Freude der Unabhängigkeit des Südsudan. Sie benennt sehr deutlich politisches Versagen und Korruption und Vetternwirtschaft. Und das hat ihr einfach auch sehr viel Ärger eingebracht. Und ich hoffe, es werden noch mehr Titel von ihr übersetzt. Also ein Roman wurde ins Englische schon übersetzt. Ich hoffe, der kommt auch noch auf Deutsch heraus, weil, also ich freue mich einfach, sie sozusagen entdeckt zu haben. Und ich glaube auch, was Literatur aus dem Sudan und Südsudan angeht, gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie ihr das gelesen habt.
Also ja, dann würde ich vielleicht einfach direkt weitermachen. Also ich war auch sehr beeindruckt von diesen Erzählungen, die du jetzt erwähnt hattest, diese komplementären quasi Vater-Mutter-Perspektive, weil ich glaube, dass uns das irgendwie eine sehr eindrückliche Idee davon gibt, was das heißt oder wie ein Flüchtlingslager sein könnte, wie diese Erfahrung sein könnte, wovon wir ja also im Wesentlichen aus den Nachrichten erfahren. Gut, es gibt schon auch, glaube ich, unterdessen Literatur. Ich muss gestehen, ich kenne sie jetzt nicht so genau. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass es tatsächlich, also es sind ja 2 Erzählbände, die hier zusammengeführt werden. 2015, also nach der Unabhängigkeit des Südsudan, dass das zum Beispiel also aus diesem Band eher stammt, ne? Wo diese Migrationserfahrung, die ja quasi im Zuge dieser Unabhängigkeit eben dann auch überhaupt in Gang gesetzt wird, dass das eben da primär zur Sprache kommt. Und in den, also es ist nicht angegeben jeweils in den Erzählungen, aus welchem Band die stammen. Aber diese ersten, da hatte ich den Eindruck, die sind möglicherweise aus dem ersten Band auch. Und die sind ja zum Teil auch so ein bisschen fantastisch, was ich auch sehr spannend fand. Also manchmal vielleicht so ein bisschen befremdlich auch. Es gibt eine Erzählung, die heißt Brüste so groß wie Papayas. Da kommen in der Tat Brüste vor, die so groß sind wie Papayas. Also mehr vielleicht erstmal nicht dazu, aber das ist also hat so ein bisschen doch vielleicht für den westlichen europäischen Leser so ja ein bisschen was Befremdliches vielleicht, ist aber dennoch spannend. Und diese erste Erzählung, wo im Grunde auch nochmal so was Fantastisches, Magisches, Märchenhaftes auftaucht, fand ich ja auch ganz beeindruckend, hat mich natürlich auch wieder an lateinamerikanische Literaturen erinnert, wo sowas ja durchaus auch vorkommt. Ich habe noch nie, das glaube ich wirklich der erste sudanesische Text, den ich lese, und habe dann aber auch mich so ein bisschen durchaus dann auch vertraut gefühlt jetzt aufgrund dieser auch fantastisch magischen Dinge, die in der Tat auch die finden jetzt keine irgendwie Auflösung, die irgendwie rational zu erklären wäre, ne? Sondern es bleibt einfach in diesem anderen Modus, der hier vielleicht nicht existiert oder den wir nur nicht wahrnehmen. Aber ja, jedenfalls, genau, das fand ich auch diese Reihe von Erzählungen fand ich sehr beeindruckend.
Ja, oder es sind einfach mythische Geschichten, oder die in Mythen anknüpfen, die auch durchaus in der europäisch-griechischen Tradition auch auftauchen, Familienkonstellationen etc. Aber ich finde das schon also interessant, ne? Diese 2 Teile, das merkt man, also gerade auch die realistischen Erzählungen im zweiten Teil. Also es geht da bei aller Darstellung von diesem Problem, auch dieser Unabhängigkeit, ne, das war ja nicht wie in der Tschechoslowakei, wo sich zwei Ehepartner, die sich nicht mehr viel zu sagen haben, irgendwie friedlich geeinigt haben, du ziehst in das Zimmer, ich in das, ne? Sondern das ist schon wirklich sehr konfliktreich gewesen und immer noch, ne? Man merkt es ja, da ist ein ganzer Krieg dann ausgebrochen und es wurde auch gar nicht vorher sozusagen bedacht, was das alles bedeutet, ne? Dass dann jahrelang die Leute an der Grenze ausharren in irgendwelchen improvisierten Camps und nicht ausreisen dürfen, obwohl sie eigentlich ausreisen müssen, ne? Also das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Situation, ne? Dieser Double Bind, irgendwie nicht das, also man kann nicht das eine und das andere, geht aber auch nicht. Und das ganze Hab und Gut verrottet ja auch in diesen tropischen Klimaten. Und im Grunde genommen bewacht der Vater dann einen Besitz, der unter seinen Fingern dahin schmilzt und am Schluss ist gar nichts mehr übrig. Aber es gab auch einige sehr tief berührende, auch menschliche Geschichten. Und eine fand ich sehr schön, da ist eben auch so ein alter Mann, der quasi jeden Tag in sein Stammcafé geht und irgendwann hat er mehr oder weniger mit dem Leben abgeschlossen und geht nicht mehr hin und es merkt auch gar niemand, bis auf die Kellner, die junge Kellnerin merkt das dann irgendwie und sucht ihn dann auf und das ist, er lebt in seinem Kabuff, ne, wo nicht seit Jahren nicht mehr gelüftet wurde und sie macht erstmal das, schiebt sie den Vorhang weg und macht erstmal sauber und dann merkt er, es ist vielleicht doch nicht so schlimm, also vielleicht sollte ich doch mal wieder irgendwie rausgehen und geht dann in das Café am nächsten Tag wieder. Er freut sich auf diese Kellnerin, ne? Und dann sieht er, wie sie in ein Taxi steigt und für immer davon fährt. Ne? Und, aber das Schöne ist, dass er dann tatsächlich den Schluss zieht, er muss nicht nostalgisch sein, sondern sie hat ihm all das gegeben, was sie ihm geben kann, nämlich diesen Impuls, ne? Und also das ist eben auch so eine Geschichte, die sich da drin findet. Und deswegen fand ich das eben sehr, oder auch diese nachbarschaftlichen Beziehungen, ne, mit dem ugandischen Nachbarn, der dann einen Schönheitssalon oder eine Petiküre oder irgendwie sowas gründet und dann auch wieder, wo die Hauptfigur, ein Südsudanese, im Grunde feststellt, der liebt mein Land viel mehr als ich, ja, und dann dadurch auch wieder eine Veränderung in seinem Verhalten herbei führt. Und insofern sind da auch sehr viele schöne, zutiefst menschliche Geschichten, die wir auch verstehen können, auch wenn wir nicht die konkreten Umstände vor Ort kennen.
Ich finde auch, sie ist sehr lakonisch auf eine Weise. Ja. Also die Gewalt ist da, aber das sind keine gewaltvollen Geschichten, weil sie das eben so lakonisch erzählt. Es wird einfach auch so hingeschmissen, wir sind gewöhnt, immer wieder von vorne anzufangen. Und diese fantastischen, mythischen Elemente, ich finde die ganz wunderbar in diesen Geschichten, weil es eben nicht ein sozialrealistischer Blick ist auf Leid und Leiden, sondern es hat immer diese Trift eben ins Literarische, eben auch diese Geschichte, die du eben genannt hast, ja, also diese Epiphanie dieser jungen Frau, sodass man sich fast fragt, gab es die eigentlich wirklich, ja, oder war das nur seine Erfindung? Und insgesamt fand ich das sehr beeindruckend, also diese Vielfalt an Registern, mit denen sie arbeitet in den Geschichten. Es ist ein sehr frisches Arabisch, also es ist ja auf Arabisch geschrieben, ein sehr modernes, frisches Arabisch, was ich finde, ist Günter Ort, der sich zu einem der fast besten Arabisch-Übersetzer gemausert hat in den letzten Jahren, finde ich, was man auch dieser Übersetzung anmerkt und deswegen finde ich das umso wichtiger und umso schöner, dass eben auch diese mythischen Elemente, Bäume, die sozusagen heilig sind, Krokodile als mythische Ewigtiere, Brüste so groß wie Papayas, dass das noch drin ist. Also da spannt sie auch sozusagen zwei Welten ineinander. Sie steht man, das merkt man mit einem Fuß, jeweils mit beiden Füßen in einer Welt und einer anderen. Und diese Geschichte, die du genannt hast, die sozusagen die Klammer ist zwischen den Geschichten aus den früheren Jahren vor der Unabhängigkeit und nach der Unabhängigkeit, ne, sozusagen auch die Grenze, an der dieser Band ist, die ist irre, weil mir ist das so gegangen, ich habe die heute Nachmittag auch noch mal gelesen und ich habe immer wieder Momente gehabt, wo ich dachte, hä, ist da jetzt die Zeit stehen geblieben oder wie viel Zeit ist denn da jetzt gerade vergangen? Und man wird so in diese Stasis, also in so eine Zeitdauer eigentlich auch als Leserin geworfen, dass man denkt, war das jetzt eine Sekunde oder ist das ein Jahr, was hier gerade vergangen ist? Mhm. Und man denkt, so wird es denen auch gegangen sein. Und genau, man kann sich das gar nicht vorstellen, Man denkt, ah ja, Unabhängigkeit, wunderbar. Und diese absolute Surrealität, die sich da einstellt, dass jemand gezwungen wird, weil er plötzlich Südsudanese genannt wird, auswandern zu müssen, alles hinter sich zu lassen und dann festgeklemmt zu sein an einer Grenze, die er überschreiten soll, die er nicht überschreiten darf. Mhm. Völlig irre. Und dann dieser wunderbare Moment, dass der Mann dann beschließt, also der hat Hühner mitgebracht, die ihm möglich machen, überhaupt sich zu ernähren. Und dann schreibt er so, an einer Stelle heißt es dann, allmählich wurden die Hühner meine Familie. Mhm. Großartig auch. Also ein ganz wunderbarer Moment, wo man aber auch, also es gefriert einem so ein bisschen das Lächeln, weil man eben weiß, genau so ist es. Wenn man einsam wird, hält man sich halt an allem fest, was man hat. Und wenn es die Hühner sind.
Ja, und also man merkt auch man merkt, dass Zeit vergeht, vor allem finde ich daran, dass das Kind immer größer wird. Ja. Weil am Anfang wird es geboren und auf einmal kann es schon laufen und läuft da durch dieses.
Das versteht man gar nicht.
Das ist dann so, dass es passiert wirklich innerhalb von Sätzen. Ja. Also das ist sehr kunstvoll gemacht. Okay. Und was mir an der Geschichte auch noch gut gefallen hat, ist, dass es auch ein anderes, also so ein sehr fast zärtliches Bild von Männlichkeit entwirft. Und
aber auch dann diese Verletztheit, ne? Weil er kommt ja dann, trifft seine Familie wieder und das jüngste Kind erkennt ihn ja gar nicht und sagt immer Onkel zu ihm. Und er weiß es nicht genau, soll er das jetzt thematisieren, aber eigentlich schmerzt ihn das doch. Ne? Und irgendwann sagt das Kind, Onkel Papa, kannst du mal. Das ist sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall.
Naja, und auch das, also dass sie auf Arabisch schreibt, ist durchaus auch was Besonderes, weil im Südsudan schreibt man, also ist die Literatursprache Englisch. Fast alles, was aus dem Südsudan, oder alles, was im Südsudan publiziert wird, ist auf Englisch. Aber ich finde, man muss jetzt auch vorsichtig sein, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein politisches Statement ist, dass sie auf Arabisch geschrieben hat oder ob es einfach daran liegt, dass sie in Khartoum aufgewachsen ist und halt mit Arabisch aufgewachsen ist. Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, auch das einzige Buch, das es bisher auf Arabisch aus dem Südsudan gibt. Die anderen sind alle aus dem Englischen übersetzt. Ja, zynisch gesagt bewegen wir uns von Krieg zu Krieg. Jetzt geht es
von Baum zu Baum.
Und von Baum zu Baum, genau. Und von Totem zu Totem. Ja. Jetzt geht es nämlich weiter mit dem dritten Buch, dessen Titel ich leider immer vergesse.
Wo der Wind wohnt.
Wo der Wind wohnt. Ich möchte immer sagen, wo der Wind weht. Und ich weiß, es ist falsch. Also, wir machen weiter mit dem nächsten Titel, wo der Wind wohnt. Und den stellt uns erstmal Claudia vor.
Ja, tatsächlich habe ich, als du diesen Satz gesagt hast, so diese Erzählung, Hurra, ich bin tot. Da hast du abschließend gesagt, für dich ist das eine Erzählung, die so wunderbar in Worte fasst, wie sinnlos jedes Töten ist und dass das irgendwann alles verwischt, also Täter, Opfer. Und da habe ich tatsächlich an dieses Buch gedacht, das könnte man nämlich auch als Resümee zu diesem Roman sagen. Ich fange mal an mit Sama Yazbek als Autorin. Sama Yazbek kam 1970 in Syrien zur Welt. Sie ist von Haus aus eigentlich Journalistin gewesen und immer noch Menschenrechts- und Frauenrechtsaktivistin. Und sie hat sehr früh begonnen, obwohl sie selbst Alawitin ist, wie auch Assad. Sie hat sehr früh begonnen, das Assad-Regime zu kritisieren in ihren Artikeln und in ihrem ganzen Tun als Journalistin und Menschenrechtsaktivistin. Und man kann sich vorstellen, dass ihr das nicht gerade die Freude des Regimes beigebracht hat. Sie wurde zur Zielscheibe des Regimes allemal, als sie auch in Syrien der Bürgerkrieg, also die Revolution ausbrach, ein Tagebuch veröffentlicht hat, in dem sie quasi eine Chronik über den Bürgerkrieg geschrieben hat. Und das war der Moment, wo das Regime sie endgültig zur unerwünschten Person erklärt hat. Es gab Morddrohungen gegen sie und sie hat dann 2011 tatsächlich auch Syrien verlassen. Es gibt diese Chronik und dieses Tagebuch über die syrische Revolution auch auf Deutsch. Damit wurde sie hierzulande auch zum ersten Mal bekannt. Sie lebt seit 2011 mit ihrer Tochter in Paris im Exil. Und es erschien dann noch ein Roman, Die Fremde im Spiegel. Und auch bei Sama Yazbek ist das so, wann immer sie über Krieg und Gewalt schreibt, macht sie das, indem sie sich anschaut, was macht Krieg mit dem Innenleben von Menschen? Welche Spuren lässt es in Menschen und an Menschen. Und das ist auch der Fall für diesen Roman, Wo der Wind wohnt. Für mich ist das bis dato ihr schönster und bester Roman. Schön ist vielleicht immer merkwürdig, wenn man über Bücher spricht, die den Krieg und das Sterben zum Gegenstand haben. Aber hier würde ich das tatsächlich sagen. Im Mittelpunkt steht ein Soldat, ein sehr junger Soldat, er ist 19 Jahre alt. Ali ist sein Name. Wenn wir ihm das erste Mal begegnen, liegt er quasi im Sterben. Schon vom ersten Satz an, er liegt auf dem Boden, er öffnet die Augen, er blickt in den Himmel und er hat ein Blatt auf den Wimpern und er weiß gar nicht, was los ist mit ihm. Er weiß nicht, ob er noch lebt, ob er schon tot ist, was ihm eigentlich widerfahren ist. Und das ist die Haltung, mit der auch wir diese Geschichte lesen für relativ lange Zeit. Denn Samar Yazbek erzählt diese Geschichte extrem strikt aus der Innensicht dieses Sterbenden heraus. Wir werden sozusagen wirklich in seinen Kopf hineingenommen. Wir haben keine Möglichkeit mehr zu verstehen als seine Innenperspektive. Und er liegt da in einer Art Delirium, wie das ist bei Sterbenden. Und seine Vergangenheit zieht allmählich an ihm vorbei. Aber auch das begreifen wir erst nach und nach, denn Samar Yazbek verwebt in diesem Roman extrem geschickt die Zeitenebenen, also das Sterben, das, was dieser junge Mann in seiner eingeschränkten Sicht überhaupt noch von seiner Umgebung wahrnehmen kann, Vergangenheitserinnerungen, die aufploppen, die Zeiten springen und so springt das auch hin und her zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit und zwischen einem sozusagen Realismus und einer Art Delirium. Und peu à peu, Schritt für Schritt, wie ein Mosaik, setzt sich dann auch vor unserem Auge als Leser, Leserin ein Bild allmählich zusammen. Und auch hier in diesem Buch finde ich so großartig, wir erfahren einerseits die Geschichte dieses jungen Mannes, der zwangsrekrutiert worden ist. Wir erfahren die Geschichte seiner Familie. Sein Bruder ist freiwillig in die Armee eingetreten. Und wir erfahren die Geschichte des Landes. Wir erfahren noch viel über die Alawiten, die Kultur der Alawiten, nicht zuletzt die starke Verbindung der Alawiten mit der Natur eben. Und ich finde das unglaublich gekonnt, wie sie hier quasi in einem Kammerspiel, was in der freien Natur stattfindet, so einen Horizont vor uns öffnet, in dem wir so viel erfahren, in dem der Krieg im Hintergrund da ist, aber der Fokus ist immer ganz stark auf diese Person, diesen Menschen gerichtet. Und am Ende stellt er eben auch, stellt dieses Buch die Sinnfrage. Und er hat jetzt natürlich auch die Antwort darauf. Dieser junge Mann liegt da und kommt am Ende zur Frage, was mache ich hier eigentlich? Und für wen und für was kämpfe ich eigentlich? Und da sind wir bei genau dem, was du gesagt hast. Für mich ist dieses Buch ein Manifest, ein Manifest gegen den Krieg, ein Manifest gegen das Töten, weil es immer sinnlos ist. Der Krieg kann nicht gewonnen werden. Und es ist aber auch ein Manifest für die Schönheit, für das Leben und für die Liebe, was hier verkörpert wird, tatsächlich durch die Beziehung, die dieser junge Mann auch zu den Bäumen hat. Er ist groß geworden, unter anderem, er war eigentlich nie für irgendwas gut. Er ist großgezogen worden von einer Waisen, die im Wald gelebt hat, Humera, die ihn tatsächlich diese starke Verbindung zu den Bäumen und zu der Natur, zum Kreatürlichen gelehrt hat. Und im Sterben wird er sich sozusagen den Bäumen wieder annähern. Am Ende findet er diese Verbindung zur Erde wieder. Und deswegen ist das für mich auch ein Buch, was trotz allem Sterben eben mit diesem starken Bezug zum Kreatürlichen, mit einem Bild der Liebe auch endet. Und das macht sie extrem poetisch. Das ist ein sehr poetisches Buch. Und deswegen das Buch, was mich bis dato von ihren Büchern, die ich kenne, am meisten angerührt hat. Und ein außergewöhnliches Buch auch über den Krieg und über Syrien einfach. Und über den syrischen Krieg und ja, über ihre Heimat.
Kurzer Kommentar, also ganz in allen Punkten völlig überzeugend, die Darlegung. Jetzt diese, der einzige Punkt, wo ich etwas, sagen wir mal, ja, nicht unbedingt abweichen würde, aber dass es ein Sterbender ist, das hat sich mir nämlich erstmal gar nicht erschlossen. Also es wird dann natürlich klar, aber, und ich finde, das ist nämlich auch Teil sozusagen dieser also Kunst, die sie hier entfaltet, dieser erzählerischen Kunst, also als Sterbender sozusagen hat er eben doch auch die Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, die Verwundung. Er merkt es erstmal gar nicht, wo ist er, wie stark. Und da finde ich, also ist es mir zumindest als Leserin so gegangen, habe ich im Grunde genommen diese gleiche Hoffnung irgendwie mit ihm gehabt. Ja? Und deswegen hätte ich ihn am Anfang, also hätte ich eher gedacht, naja, ist wie so eine Nahtoderfahrung. Also da ist irgendwie eine Granate explodiert. Er kommt jetzt so langsam wieder zu sich und es wird eben eigentlich erst im Verlauf dann klar, wie schlimm es eigentlich ist. Und das, genau. Und das fand ich sehr bemerkenswert, so als Leseerfahrung. Mhm. Also das sozusagen erst mit der Zeit dann festzustellen.
Mhm. Also ich fand auch sehr, sehr interessant, was mir auch gar nicht so bewusst war, dieser ganze kulturelle sozusagen Verwicklungen, die da miterzählt werden, so auch so diese Generationsgeschichten. Es gibt die alten Sheikhs und es gibt die neuen Sheikhs und da hat sich da auch was verändert. Es gab den alten Präsidenten, es gibt den, es ist plötzlich der Sohn Präsident und das wird ja, der wird ja nicht benannt, aber im Grunde genommen merkt man auch sozusagen, wie in dieser Gesellschaft was aus dem Ruder gelaufen ist und was völlig den Kompass verloren hat und deswegen vielleicht dann da auch zu dieser furchtbaren Gewalt dann auch kam mit dem Bürgerkrieg und der einfach auch keine Lösung dann herbeibrachte, weil es eben letztendlich es gab keinen Konsens, was sie eigentlich wollen. Ne? Es gab zwischen diesen Bürgerkriegsparteien oder den einzelnen Kämpfern, die gegen das Regime auch gekämpft haben, keinen Konsens. Ne? Und das merkt man auch, wie das halt ja so kulturell erklärt wird auch, ne? Dass es gab so eine Art eine Auflösung von bestimmten Gewissheiten und auch wie seine Ziehmutter da so auch eigentlich eine Aussätzige ist im Vergleich. Also am Anfang wird sie noch, so vor ein paar Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, war sie noch diejenige, die Gemeinschaft immer mal wieder Impulse gegeben hat und angeleitet und eine Heilerin vielleicht sogar. Und irgendwann durch diese ganze Veränderung dort in der Gesellschaft, durch die Korruption, weiß ich nicht, was da genau passiert ist, aber wird sie so eine Aussätzige. Ne? Und hier war auch eben so eine Art mythisches Denken, auch diese Naturverbundenheit. Ne? Der Junge ist ja eigentlich, wird immer gesagt, du bist der Baum. Und er entwickelt dann auch so eine Liebe zum Klettern und er zieht sich dann auch zurück als Junge. Das erinnert er dann eben immer. Im Baumhaus sitzt er und guckt darauf, auf die Sterne und die Welt. Ne? Das ist eben auch sehr anrührend. Und einerseits der Link eben zu Stella Gaetano, ne, wo auch diese Bäume immer so wichtig sind, um Schatten spenden und Schutz, aber vielleicht auch zum nächsten Buch, wo auch diese Perspektive von oben wichtig ist. Und deswegen, das fand ich eben auch sehr anrührend an dem Buch, dass man so selbst im Sterben dann noch Dinge aufzeigt einer Biografie, die so ein bisschen Hoffnung stiften.
Ne? Naja, aus seiner Sicht kommt er nach Hause, weil er sozusagen am Ende den Baum sozusagen begrüßen kann. Also aus seiner Sicht ist es eine Heimkehr, eine Rückkehr. Und deswegen sage ich auch, ist das für mich auch ein hoffnungsvoller Schluss. Und danke für diese wichtige Erwähnung. Genau, dass es diesen Generationenbruch gibt, was auch ein Bruch mit gewissen Wertevorstellungen ist. Und was an die Stelle tritt, ist ein strikter Nationalismus, der auch einhergeht mit einem strikten Bild von Virilität und einer Kriegsverherrlichung. Und wer als Mann etwas auf sich hält, muss in den Krieg ziehen. Und das ist sozusagen das neue Ideal, was an die Stelle des Alten tritt. Und deswegen wird jemand wie diese Homera, genau, die noch sozusagen ein mythisches, synkretistisches Wissen vertreten hat, die durfte noch in der Moschee sein und dann darf sie die Moschee nicht mehr betreten. Das wird sozusagen ad acta gelegt. Und das, finde ich, beschreibt sie sehr, sehr gut anhand von einzelnen Figuren, ohne dass sie daraus ein großes Thema macht. Ja. Aber man begreift sehr viel tatsächlich. Das ist so schön gesagt, was da einfach, nicht nur einfach, was da komplett aus dem Ruder gelaufen ist in Syrien.
Ja, naja, und ein echter Mann zieht nur in den Krieg, wenn er nicht das Geld hat, ins Ausland zu gehen oder seine Söhne ins Ausland zu schicken. Also das ist das, was ich an dem Buch auch interessant fand. Das ist ja nicht nur der Blick eines Sterbenden, sondern es ist der Blick eines sterbenden jungen Mannes, der einer eher armen Bevölkerungsschicht angehört. Also sein Vater ist Tagelöhner. Also das fand ich einfach auch sehr interessant. Und ich muss allerdings so ein bisschen kritischer mit diesem Buch umgehen, denn ich stimme euch auf einer literaturkritischen Ebene sehr zu. Also diese Konsequenz, mit der die Perspektive eingehalten wird, finde ich bemerkenswert. Diese vielen kleinen Dinge, die man erfährt über das Leben in Syrien, über das Leben in dieser Region, finde ich auch interessant. Diese Einsprengsel, diese Generationenkonflikte, all das, was ihr gesagt habt, da stimme ich prinzipiell zu. Ich hatte nur während des Lesens sehr, sehr oft den Gedanken, es ist mir ein Tick zu viel Natur, ein Tick zu viel Innerlichkeit. Ich glaube aber, dass es tatsächlich, oder ich weiß, es ist persönliche Präferenz, das ist kein wirklich literaturkritisches Urteil, aber vielleicht hätte ich mir auch einfach ein bisschen mehr Bissigkeit oder ein bisschen mehr Zynismus in den Blick gewünscht. Das mag auch sein. Oder ein bisschen mehr Lakonie. Also es war dann mir teilweise einfach zu viel Blätter, die schon wieder über den Augen sind. Und das war, ich finde es eigentlich schade, weil was du am Ende gesagt hast, dass du so noch nie über einen Krieg gelesen hast, dachte ich, ja, stimmt, absolut. So habe ich auch noch nie über einen Krieg gelesen. Und aus der Perspektive ist es ein unfassbar interessantes Buch. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich teilweise so, es ist mir einfach ein bisschen zu, ich glaube, zu innerlich. Aber vermutlich sagt das tatsächlich jetzt mehr über mich als über das Buch aus. Und Was ich tatsächlich auch noch sehr interessant fand, war diese Figur an sich, weil das ist ja auch kein einfacher junger Mann, sondern er steht auch so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft, eben durch diese Naturverbundenheit. Mhm. Und auch sein ältester Bruder ist nicht einfach in die Armee gegangen, weil er gerne wollte, sondern weil es seine einzige Wahl war. Er brauchte das Geld, die Familie brauchte das Geld, weil der jüngere Bruder des Erzählers ist intelligent, der kann auf die Universität gehen, aber das muss bezahlt werden. Und immer wieder, wenn sie mir diese etwas gesellschaftlicheren Blicke gegeben hat, dann hat mir das Buch tatsächlich sehr gut gefallen. Aber es ist auch viel Natur.
Das finde ich total spannend, dass du das sagst. Und ich kann das wirklich nachvollziehen. Ich habe mich das auch während der Lektüre gefragt. Also warum hat Samar Yazbek, die sonst sehr explizit schreibt, diese Perspektive, diese wirklich ungewöhnliche Perspektive gewählt? Und für mich ist das eine bewusst gewählte Perspektive. Ja, und auch ein Statement lese ich persönlich daraus, um zu sagen, der Krieg ist da. Und man muss über ihn schreiben. Aber bitte lasst uns noch einen Blick auf etwas anderes bewahren, was droht unterzugehen. Und das ist für mich tatsächlich diese starke Verbindung zur Erde, zur Schönheit, zur Mutter Erde. Ich fand das ein ganz starkes Bild am Ende. Ich kann aber verstehen, wenn jemand sagt, boah, das ist mir jetzt echt ein bisschen zu viel Blatt gewesen. Fast schon an der Grenze zum Kitsch. Aber sozusagen aus dem Öffre heraus von Samar Yazbek und auch aus den vielen, vielen Büchern, die ich kenne, die über den syrischen Bürgerkrieg erzählen, nimmt das wirklich eine Sonderstellung ein. Und deswegen hat es mich persönlich extrem berührt.
Ja, weil es halt eben nicht sozusagen den Krieg so aus dieser Kriegsperspektive allein darstellt, sondern sagt, die haben auch eine andere Vorgeschichte und die haben eine Biografie und die ticken vielleicht noch eine gewisse Weise, sind nicht nur Migranten, Flüchtlinge, Soldaten, ne, sondern die haben auch einen Sinn für was anderes, trotz allem. Insofern.
Mhm. Ich würde dann jetzt gerne noch zu dem letzten Buch übergehen.
Und wir müssen noch sagen, wer es übersetzt
hat. Das stimmt natürlich.
Das ist mein Haupt.
Das ist Larissa Bender.
Das ist Larissa Bender.
Die andere. Genau, die andere arabische Übersetzung. Gut, dann gehen wir jetzt noch nach Lateinamerika zum Abschluss, und zwar mit dem Plakatwächter.
Genau, von Maria José Ferrada. Ich zeige es kurz. Genau, weil hier auch schon ein wichtiges Element drauf ist, was eine größere Rolle spielen wird in der Handlung. Es wurde gerade ja auch schon angedeutet. Also da geht es im Grunde auch wieder um jemanden, der sich in die Höhe begibt. Allerdings nicht auf einen Baum, sondern auf ein Coca-Cola-Plakat. Deswegen auch der Titel, der Plakatwächter. Kurz noch, bevor ich zum Inhalt komme. Also sehr bemerkenswert, der Übersetzer Peter Coulson erscheint auch auf dem Cover, womit eine wesentliche Forderung von ÜbersetzerInnen erfüllt wird, dass sie nämlich auch auf der, also eben nicht nur erst beim Aufklappen, sondern tatsächlich auf dem Cover auch erscheinen. Genau, also das wäre sozusagen mit einem Lob an den Verlag verbunden, auch überhaupt für das, finde ich, sehr gelungene Cover. Genau, noch vielleicht ein paar Sätze zur Autorin. Das ist jetzt also der zweite Roman von ihr, der auf Deutsch erscheint im Berenberg Verlag. Sie ist aber vor allem erstmal ganz wirklich bekannt geworden, hierzulande leider noch nicht, als Kinderbuchautorin. Die hat, meine ich, ungefähr 50 oder über 50 Kinderbücher verfasst. Also Bilderbücher immer in Kooperation mit verschiedenen Illustratoren, Künstlern, die ganz toll sind. Wirklich, also ich kenne nicht alle 50, aber ich kenne eine Reihe von diesen Kinderbüchern, die wirklich auch ganz einzigartig sind. Also hängt natürlich auch immer von den Illustrationen ab, aber sozusagen dieser ihr Stil, der sehr poetisch, sehr dicht ist, immer knappe Texte, von wovon man auch hier, finde ich, in ihren quasi Erwachsenenromanen einiges wiederfindet vom Stil her. Von der Perspektive her, die sind wirklich ganz toll. Da ist jetzt ein Buch erschienen, auf Deutsch auch in Übersetzung. Ich weiß den Verlag leider nicht mehr. Genau, aber das nochmal so als Empfehlung quasi für Menschen, die oder Leser, die vielleicht auch mit Kindern zu tun haben. Das ist wirklich eine echte Bereicherung. Genau, und in diesem Roman, ja, ist im Grunde also die Ausgangssituation, also da fällt sie quasi oder die Erzählinstanz auch mit der Tür ins Haus. Also der Protagonist oder einer der Protagonisten namens Ramon, den man sich vermutlich als jüngeren Mann vorstellen muss, der beschließt also sich auf das oder hinter das Plakat, man kann sich es ein bisschen schwierig vorstellen, auf das Coca-Cola-Plakat quasi am Rande der Siedlung, in der er bislang gelebt hat, dorthin zu ziehen, also das zu seinem neuen Zuhause zu machen, was verbunden ist mit einem neuen Job, nämlich als Plakatwächter. Das ist so ein bisschen, finde ich, unklar, ob das jetzt tatsächlich, also ob das Teil seiner Imagination ist oder ob das real ist, dass er wirklich als Plakatwächter engagiert wird. Er jedenfalls beschließt daraufhin, jedenfalls dort auch seinen Wohnsitz zu etablieren. Und die Idee eigentlich, die er dabei verfolgt, das wird dann immer klarer, auch so im Verlauf des Romans. Der ist sozusagen auch ein besonderer Mensch, also mit einem besonderen Blick auf die Welt. Ja, und in diesem Umzug geht es ihm irgendwie auch darum, quasi Abstand zu gewinnen, ja, zu der Gesellschaft gewissermaßen, in der er lebt, und die Dinge aus der Höhe auch zu betrachten, ja, mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Distanz eben. Weil ihm tatsächlich auch diese gesellschaftlichen oder die kollektiven, gemeinschaftlichen Prozesse auch vielleicht etwas anstrengend sind. Ja? Also er tickt irgendwie anders, er funktioniert anders, er ist, kann auch einfach die Sterne betrachten oder Verbindungen erkennen, die sonst kein Mensch sehen würde, zwischen irgendwie Sternen, die vielleicht blau sind, und seinen Schnürsenkeln, die auch blau sind. Also so Fäden, die er irgendwie sieht, im Grunde genommen, wie die Dinge irgendwie eigentlich miteinander verbunden sind. Also erstmal lebt er dann dort, und mit der Zeit aber ist quasi diese Gemeinschaft, also es ist eine Siedlung dort in der Nähe, so Neubauten mit ganz dünnen Wänden, die hören immer alles auch, was die Nachbarn irgendwie oben und unten sprechen. Sehr charakteristisch, also es könnte irgendwo in Chile sein, es ist aber sehr, also sehr charakteristisch eben für diese Vororte, ne? Eben auch verbunden mit so einer, sagen wir mal, unteren Mittelschicht vielleicht. Das wird alles im Buch nicht explizit, aber man kann es sich so ein bisschen letztlich herleiten, ne? Also auch die Zeit, in der es spielt, ist nicht ganz klar. Man könnte so vermuten, irgendwann nach der Diktatur 90er bis heute zu irgendeinem Zeitpunkt. weil eben auch quasi dieser neoliberale Umbau der chilenischen Gesellschaft im Zuge der Diktatur zumindest hindurchscheint. Ne? Das ist alles nicht explizit genannt, aber es bildet so ein bisschen das Hintergrundrauschen letztlich für diese Handlung, die also auf sehr, sagen wir mal, subtile Weise dann irgendwie auch doch gesellschaftskritisch ist. Ja? Aber wie gesagt, also überhaupt nicht plakativ. Und dieser Umzug bringt dann irgendwann also den Unmut quasi der Nachbarn irgendwie zutage, die also der Meinung sind, man muss sich sozusagen fügen, man muss irgendwie den Konventionen, den Regeln gehorchen, man muss irgendwie arbeiten gehen, man kann nicht einfach so leben, wie man möchte und schon gar nicht auf einer Plakatwand oder hinter einer Plakatwand. Genau, und dann kommen noch so ein paar weitere Elemente dazu, also ein paar Obdachlose letztlich, die sich dort auch in der Gegend ansiedeln und so, das ja, bringt dann irgendwie sozusagen oder fördert irgendwie diesen Widerstand dieser Siedlungsbewohner irgendwie, bringt es eben zutage und sie werden, also am Ende, ich will jetzt natürlich keine, nicht sagen, wie es ausgeht, das können Sie vielleicht einfach selber lesen, aber sagen, dass so, da wird einfach dieser Unmut immer größer und es entsteht eine Reihe von Konflikten, ja, zwischen dieser einen Person, Ramon, der Protagonist, der im Grunde so leben möchte, wie er eben möchte, ohne jemandem Rechenschaft abzulegen. Und dieser Gemeinschaft, die doch auch immer darüber wacht, dass keiner so richtig ausschert. Genau, erzählt wird das Ganze aus der Perspektive eines 11-jährigen Jungen, Miguel, der so eine Art Neffe ist, also in so einem freundschaftlich-verwandtschaftlichen Verhältnis mit diesem Protagonisten steht. Und der, und das ist eben, da merkt man letztlich auch diesen starken Bezug zur Welt, zur Kinderwelt, wenn man so will, den die Autorin eben mitbringt. Dieser 11-jährige Junge, der diese Geschichte erzählt, kann im Grunde genommen, hat nochmal einen ganz anderen Blick als die Erwachsenen auf diese Figur und kann sich, der fragt gar nicht so viel. Für den ist es völlig in Ordnung, dass dieser Ramon eben so lebt, wie er lebt und kann da auch viel von verstehen, also von seinem Blick auf die Welt. Und so, das wäre eigentlich so die Grundkonstellation, würde ich sagen. Und genau, ich hatte schon so ein bisschen angedeutet, eben auch so, also es spielt eben in einer nicht genauer definierten Zeit, in einem nicht genauer definierten Raum, aber es ist eben an vielen Stellen wird tatsächlich dieses Chile quasi nach der Diktatur irgendwie, nimmt so Gestalt an. Und im Grunde würde ich auch vor diesem Hintergrund sagen, also dass eine, weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich, also 2019, da gab es ja diese großen sozialen Unruhen in Chile, also der ganz große Widerstand sozusagen gegen den Neoliberalismus und quasi durch die Diktatur irgendwie neu strukturierte Form des Zusammenlebens, was am Ende gescheitert ist. Und es gibt eine Verbindung, würde ich sagen, zu dieser Handlung und zu diesem Buch, wo es eben auch darum geht, sich nicht zu fügen oder nicht unbedingt der Norm zu entsprechen, in irgendeiner Weise dagegen Widerstand zu leisten, aber eben gerade nicht in der Form der großen sozialen Explosion, sondern irgendwie durch so, ja, diese kleinen einfach Gesten des Nonkonformismus vielleicht, ja, sich dem irgendwie zu entziehen. Also indem man zum Beispiel einen anderen Job sich erfindet, ja, der nicht die Fabrikarbeit ist, eine andere Art mit den Leuten, mit seinen Mitmenschen irgendwie, mit denen zu kommunizieren oder mit denen irgendwie zusammenzuleben, vielleicht auch vom Rand her, ja, eben nicht mittendrin, solche Dinge, ne, das ist wie so ein Gegenentwurf auf eine Art, scheint mir, zu dieser großen sozialen Explosion, also irgendwie Unangepasstheit, Nonkonformismus und also was vielleicht noch zum Stil bemerkenswert ist, also das sind immer auch der Vorgängerroman, der ist sehr klein und kurz. Das sind auch irgendwie vielleicht knapp über 100 Seiten. Und das ist so ein Charakteristikum einfach auch ihrer Texte. Also das sind so immer sehr kompakte, auf eine Art auch minimalistische Texte, so Unterkapitel. Also man findet durchaus auch immer mal wieder weiß auf den Seiten. Also es ist sozusagen irgendwie so ein knapper Stil, der aber dennoch sehr grafisch vielleicht oder sehr bildlich, sehr plastisch wird und immer auch durchaus auch gerade durch diese etwas vielleicht verschobene Perspektive, dieses nicht-konformistische eben auch durchaus einen poetischen Blick auf die Welt entfaltet. Genau, das glaube ich wäre erst einmal dazu zu sagen. Bin gespannt auf andere oder ergänzende Lesarten.
Also ich kann mal anfangen. Ich mochte tatsächlich die Perspektive ganz gerne. Ich habe es eigentlich nicht so mit Kindern als ErzählerInnen, weil ich oftmals finde, dass sie schlauer sind, als sie eigentlich sein dürften für das Alter. Aber das fand ich jetzt in dem Buch gar nicht. Also es ist so ein bisschen, vielleicht manchmal, ich war mir auch manchmal nicht ganz sicher, ob sie es komplett durchgehalten hat oder ob es vielleicht doch noch so eine andere Erzählinstanz gibt, die das erzählt, was ein Elfjähriger damals gedacht oder erlebt hat. Aber ich mochte tatsächlich dieser Ton, der durch diese Verknüpfung mit dem Elfjährigen entsteht. Diesen Ton mochte ich sehr gerne, weil der auch was, der nimmt halt die Dinge so hin. Das hattest du ja auch schon so gesagt. Für ihn sind die so und er findet es nicht komisch, dass der auf der Plakatwand da lebt. Aber er findet das eher interessant und er merkt erst, dass es komisch ist an der Reaktion der Erwachsenen. Und das Zweite, was ich auch schön fand, war, dass es auch wieder so ein Blick ist auf eine bestimmte gesellschaftliche Klasse. Irgendwie zwar von der Situation her von oben, aber eigentlich nicht. Also eigentlich ist es auf einer Ebene. Das hat mir auch wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Und ist vor allem, weil das Buch könnte einen so ein bisschen einlullen. Also das hat so ein bisschen was, es vermittelt so ein Wohlgefühl, so ein bisschen wie so Filme von Jacques Tati, so dass man sich denkt, ach ja, ist ja alles ganz nett hier. Und dann erst merkt man, was da tatsächlich drinsteckt, also wie viel Wucht da auch drin ist.
Insofern ist natürlich, also der Junge ist natürlich trotzdem schlauer als ein Elfjähriger, weil er durch seine Fragen oder seine Nichtfragen natürlich den Leser dazu bringt, die Leserin bestimmte Dinge zu reflektieren, weil diese Siedlung ist neu und die streben jetzt an, irgendwie in die Mittelschicht aufzusteigen. Und dann gibt es da so Obdachlose, die sie natürlich ganz argwöhnisch betrachten und eigentlich so das Nachbarschaftskomitee versammelt sich um, wie können wir die loswerden. Und irgendwann wird dann so erzählt, aber eigentlich sind wir ja selber mal als Obdachlose hergekommen. Das ist natürlich nicht das, was der Junge erzählen kann, weil der weiß das ja nicht. Ne? Also insofern ist das schon sehr... Es lullt ein auf der anderen Seite, aber man kommt dann sozusagen, man fällt immer wieder in so Löcher, ne, rein und merkt da plötzlich, oh, da ist ja wirklich was wirklich sehr genau beobachtet und auch sehr treffend formuliert. Diese Heuchelei oder die Widersprüche der chilenischen Gesellschaft sind da klar benannt, aber eben nicht plakativ. Und das finde ich auch das sehr, sehr Schöne. Oder auch immer wieder dieses, wir versammeln uns jetzt und gehen mal die Missstände an und im nächsten Kapitel stand, alle hatten sich aufgeregt, aber es passierte natürlich nichts. Insofern ist es ein sehr, es mag nur 100 Seiten haben, aber es enthält sehr, sehr viel. Und gerade, du sagtest, die weißen Stellen und zwischen den Absätzen und Kapiteln, die stehen irgendwie für mich auch ein bisschen dafür, dass da noch ganz viel anderes miterzählt wird, was jetzt nicht ausformuliert werden muss.
Ich mochte das auch extrem, obwohl ich überhaupt nicht die Lateinamerika-Literaturspezialistin bin. Ich fand schon Kramp, den Vorgänger, großartig in dieser Knappheit, Lakonie und doch in dieser Treffsicherheit mit wenigen Skizzen ein Gesamtbild zu liefern. Und hier in dem Buch, ja, dieser Ramon, das ist ja ein Weiser auf einer Vogelstange. Es ist eine tolle Figur, auch irgendwie eine mythische Figur. Und für mich ist er ein unglaublicher Sympathieträger. Ja. Ich konnte den total verstehen. Der geht hoch, weil er einfach die Nase voll hat. Punkt. Mhm. Der will nicht mehr mitmachen. Der will weder Regale einräumen, wie seine Paulina. Und der ganze Geräuschpegel im wörtlichen und übertragenen Sinne ist dem einfach zu viel. Und das versteht man, ohne jetzt genaue Kenntnisse zu haben von einer konkreten politischen Situation. Man versteht das. Ich dachte, ja, kann ich total verstehen, dass der jetzt sein Bett und seinen Schrank da hoch nimmt, ohne dass man sich so je ganz genau verstehen, also vorstellen kann, wie geht denn das bitte eigentlich? Ja, ich habe dann versucht, mir das konkret so vorzustellen. Da dachte ich, lass es einfach. Nimm es einfach hin, als ein literarisches, fiktionales, bisschen magisches Element, aber die Grundposition versteht man. Der hat die Nase voll, der geht nach oben und lässt sich auch von nichts mehr beirren, während da unten die Welt brodelt. Und das ist ein ganz toller Moment, wenn dann dieser relativ spät auf diesen ja wenigen Seiten der Moment kommt, wo man begreift, diejenigen, die diese obdachlosen loswerden wollen, die sind selber mal in diesem Status gewesen. Und das finde ich einen unglaublichen schlauen Moment. Denn diese Verwerfungen gibt es auch in jeder Gesellschaft, in denen Flüchtlingswellen gekommen sind. Die ersten werden arriviert und werden die schärfsten Feinde und Gegner von denen, die in der zweiten Welle kommen. Mhm. Und das macht sie so nebenbei in zwei Sätzen. Und deswegen, ja, einnullen, aber man merkt schon auch das Brodelnde, was da ist. Und das ist mehr als ein Kram. Also hier finde ich, man erwartet so, dass jetzt ein Moment des Knallens kommt, der nicht kommt, aber man hat immer das Gefühl, das ist kurz davor und man hat das Gefühl, man hat die letzte Seite gelesen und dann wird es endlich kommen. Und Gott sei Dank muss ich es nicht lesen, aber ich ahne schon, was kommt. Und auch dieses Gefühl zu transportieren mit dieser Paarung des unschuldigen Blick des Kindes, vermeintlich unschuldigen Blick des Kindes, das finde ich großartig. Und ja, ich kann verstehen, weil du sagtest, du bist da immer sehr skeptisch. Ist ja ein bewährtes Mittel in der Literatur, ne? Man nimmt ein Kind, was mit den vermeintlich unschuldigen Augen, Kindermund tut Wahrheit kund und sozusagen das Eigentliche zeigt. Hier, finde ich, geht das wirklich auf.
War auch diese Figur, diese Ramon-Figur, ne? Für mich ist so eine Art Diogenes mit Peter Lustig zusammen. Also, erklärt was, aber er will auch weg sein. Ja. Und im Grunde ist es auch, genau, man kann sich es nicht vorstellen. Ne? Das ist, man muss natürlich sich diese riesigen US-amerikanischen Plakate, da passen wirklich Einfamilienhäuser drauf. Also man kann es sich vorstellen, man muss es nicht, weil es hat eben an der Stelle eben auch was Märchenhaftes. Es ist so ein Märchen für Erwachsene im Grunde genommen, auch wie das davor schon, Kramp. Insofern bleibt sie sich ja auch in einer gewissen Weise auch treu. Ne? Sie variiert es auf eine andere Weise. Und ja, ich hoffe natürlich, dass sie noch mehr Bücher schreibt und die übersetzt werden. Das wäre schön.
Und also zu dem Einlullenden würde ich noch sagen, also, ja, also, ne, ich, also das hat ja gar nichts irgendwie Optimistisches. Also, und das würde ich aber stark machen wollen an dieser Stelle. Also das ist kein irgendwie hoffnungsvoller Blick irgendwie auf eine mögliche Besserung irgendwie der gesellschaftlichen Dynamiken, also diese beispielsweise, diese Aufstiegslogik und dann trete ich nach unten, weil ich jetzt schon einen Schritt weiter bin und so weiter. Also das ist dann schon, also natürlich durch diese, ne, also nicht explizit so benannt, ne, durch diese Kinderperspektive im Grunde, aber es wird eigentlich, also trotz allem irgendwie total klar. Und dieser Blick ist sehr nüchtern. Mhm. Und gar nicht optimistisch. Und auch das Ende ist nicht optimistisch. Das erkläre ich jetzt nicht weiter. Aber sozusagen, es gibt jetzt nicht irgendwie eine, weil es eben eine Kinderperspektive ist, zum Beispiel irgendwie eine irgendeine Art der Auflösung oder irgendwie einen ja, hoffnungsvollen Blick auf diese Gesellschaft. Ne? Insofern finde ich, ja, es ist so ein bisschen. Also ist es eine Kinderperspektive? Klar, da könnte man sich dann fragen, ist sie jetzt wirklich durchgehalten? Vielleicht nicht, ja. Also wäre ein Elfjähriger zu solchen Reflexionen in der Lage? Sicherlich nicht, aber es ist natürlich auch ein literarisches Mittel einfach, ne, um diese Situation im Grunde genommen, ohne sie beim Namen zu nennen, irgendwie so mit einem vielleicht frischen Blick, sagen wir mal, mit einem doch auch irgendwie sehr eigenen Blick, ja auch einem Außenseiterblick in gewisser Weise da drauf schauen zu können.
Ich meinte mit dem Einlullen auch mehr so eine scheinbare, harmlose Skurrilität, was man am Anfang hatte. Da denkt man sich auch, das ist ja eine witzige kleine Geschichte, aber es ist schon viel mehr. Was es allerdings auch ist, ist spät. Und deswegen noch einmal meine Frage, ob es noch Fragen ihrerseits gibt. Und dann würde ich mich auch bedanken, erstmal bei meinen drei Mitdiskutierenden hier vorne und natürlich auch bei Ihnen, dass Sie zugehört haben, mitgemacht haben. Das ist immer sehr schön.
Und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds. Alle Infos zu den diskutierten Büchern findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dann.